Haarige Angelegenheit, Fell, so heißt unsere Matinee in SWR Kultur heute. Und darin geht es nun um die Faszination, die Fell und Pelz auf den Menschen ausübt. Nicht nur auf Operndiven und Filmstars. Claudia Gottfried hat vor einigen Jahren die Ausstellung Modische Raubzüge kuratiert und darin ging es genau um diese Anziehungskraft. Schön, dass ich nun mit Claudia Gottfried sprechen kann. Guten Morgen, Frau Gottfried.
Ja, guten Morgen.
Frau Gottfried, woher kommt denn eigentlich der Wunsch des Menschen, Pelz oder Fell zu tragen?
Ja, es gibt mehrere Gründe. Also ich denke, am Anfang steht auf jeden Fall das Bedürfnis, sich zu wärmen und zu schützen. Pelz ist ja ein sehr guter Wärmeschutz und gleichzeitig eben schützt er vor Nässe, Kälte, vor Schnee, Eis. Das ist, glaube ich, am Anfang das Wichtigste. Dann kommen aber, weil diese Materialien so wunderschön sind und so sehr weich und es eben auch so sehr viele unterschiedliche gibt, kommt dann das Bedürfnis dazu, sich damit zu schmücken und dann sich natürlich auch sehr stark von anderen zu unterscheiden, sodass man eben sehr luxuriöse Pelze hat, die dann den Wohlhabenden vorbehalten sind und die einfachen Sachen eben für die einfachen Leute. Das heißt, es geht um Distinktion.
Was sind denn so die für Wohlhabende sind, die Pelze?
Ja, ganz oben an der Spitze steht und stand immer der Zobel, weil es immer so der weicheste und dichteste Pelz von allen war, der am begehrtesten war, aus Russland, aus Sibirien kommt und zum Teil so wertvoll war, dass er sogar als Währung galt, also als Währung eingesetzt wurde. Und der stand dann wirklich den ganz hohen Würdenträgern zu, während andere Niederstehende das gar nicht tragen durften. Das war dann in Kleiderordnung zum Teil auch sehr genau festgelegt.
Fell und Pelz unterscheiden sich ja, habe ich nachgelesen, in der Haardichte. Gibt es da wirklich einen Unterschied? Gutes Fell, schlechtes Fell?
Ja, mit diesen Bewertungen, da gibt es so verschiedene Ebenen. Zum einen gibt es natürlich die Bewertung wertvoll. Als wertvoll wird immer das angesehen oder wurde das angesehen, was wenig verfügbar war oder was von sehr weit her kam, also was besonders exotisch war. Und das, was so als Nutztier immer verfügbar war, nebenan auf der Wiese stand, war dementsprechend dann nicht so hoch angesehen. Ne? Deshalb war das Lamm dann nicht so doll wie eben zum Beispiel ein Nerz oder Marder oder so, der aus Russland kam. Dann gibt es aber noch so andere Bewertungen, die quer zu diesen ganzen Sachen liegen. Das sind Bewertungen, wie man Tiere selber einschätzt oder bewertet. Wir kennen das alle von der Geschichte vom bösen Wolf. Also der Wolf galt als böse, weil er gefährlich war und ein Fressfeind natürlich auch für den Menschen war. Und so hatte er immer so eine negative Konnotation. Und das übertrug sich dann sogar auf sein Fell, das man nicht wirklich gerne trug und das sogar als Fußabtreter dann benutzt wurde.
Also der Wolf, dessen Fell offenbar nicht so angesehen ist, der selber nicht so angesehen ist, wird als Fußabtreter benutzt. Der Zobel ist wirklich den hohen Herrschaften vorbehalten. Also wir merken schon, in dem Moment, wo jemand Pelz trägt, trägt er auch ein Statussymbol mit sich rum.
Ja, auf jeden Fall. Und das eigentlich durch die Jahrhunderte hindurch, wobei sich das, was man dann als Statussymbol umhängt, aber sehr stark verändern kann. Einerseits, was modisch ist, was man eben schön findet. Zum Teil sind es aber auch diese Fragen nach Verfügbarkeit. Also welche Pelze sind wann wie zu bekommen? Das heißt also, wenn man zum Beispiel den europäischen Nerz im 19. Jahrhundert ganz toll findet und deshalb so lange jagt, bis er fast ausgerottet ist, ist er praktisch nicht mehr da. Und dann muss man eben für Ersatz sorgen, was dann zum Teil der amerikanische Nerz war, der dann stattdessen gejagt wurde. Oder man ging dann irgendwann auf die Zucht. Und dann waren durch die Zucht dann plötzlich ganz viele verfügbar. Die wurden dann billiger, sodass sie dann ja zum Beispiel in den 60er Jahren auch im Bürgertum massenhaft getragen wurden. Und dann verlieren sie natürlich ihren Status als was ganz Besonderes, Luxuriöses, Edles.
Und irgendwann kam aber der Punkt, wo irgendjemand gesagt hat, Leute, lasst das mal bleiben, das ist alles nix. Und dann kam die Gegenpelzbewegung.
Genau, da kamen auch verschiedene Sachen zusammen. Das eine ist, dass man gemerkt hat, wenn wir so weitermachen, dann sterben diese Tiere wirklich systematisch nacheinander aus. Wir rotten sie aus. Und daran hatte vor allem die Pelzindustrie auch kein Interesse, sondern die haben dann gesagt, wir müssen die Populationen so stabil halten, dass wir immer wieder Pelze rausnehmen können, sie weiter verarbeiten können, dass sie sich immer so weit erholen, dass wir weiter Nutzen davon haben. Und das war das Ziel eigentlich dieser ersten Artenschutzabkommen. Ich habe immer gedacht, dass das Tierschutz wäre und es ginge darum, die einzelnen Tierarten wirklich zu schützen vor der Ausrottung. Es geht aber zunächst um Handelsinteressen. Und dann kam immer mehr auch das Bewusstsein, dass man mit Tieren eigentlich nicht so umgehen kann. Und dann kam diese Anti-Pelz-Bewegung, die dann auch sagt, das geht eigentlich überhaupt nicht mehr.
Also was mich schockiert hat, also bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch, ist, dass tatsächlich 90 Millionen Tiere geschätzt jährlich sterben müssen für die Pelzmode. Also 90 Millionen Tiere lassen jährlich ihr Leben, damit Leute sich schön und luxuriös kleiden können. Und was mich weiterhin schockiert hat, ist, dass das Ganze jetzt tatsächlich wiederkommt. Also der Pelz erlebt gerade ein Comeback. Also einerseits haben wir die Fakes, also ich sage jetzt mal Lammfelloptik und Kuschelvlies. Und dann haben wir aber wirklich wieder den echten Pelz. Wie kommt das?
Ja, man kann das so ungefähr seit 20 Jahren beobachten. Seit den späten 90er Jahren, Nullerjahren ging das wieder los, dass Pelze so alltagstauglich werden. Und zum Teil liegt es daran, dass die Gesellschaft sich einfach immer mehr ausdifferenziert und in immer mehr Subkulturen und innerhalb dieser Subkulturen dann zum Teil die Pelze auftauchten als neue Statussymbole, die dann aber zum Teil von unten kamen. Also nicht aus dem absoluten Luxussegment, sondern eben aus, ja, zum Teil Subkulturen. Also da sind die Rapper zum Beispiel ganz weit vorne, die zum Teil ja mit sehr üppigen, dicken Pelzen da rumgeprotzt haben, was dann zum Teil eben einfach kopiert wurde. Aus anderen Gruppen kommt dann dieses sehr dezente Einsetzen von Pelz, mal ein Pelzbommel hier, mal eine Kapuze da. Das ist ja das, was wir heute im Straßenbild eigentlich jeden Winter wieder beobachten können.
Und die Kapuzen da, sind die wirklich echt? Ich dachte immer, es wäre Kunst.
Ja, nee, ein großer Teil ist eben echt. Und das wird zum Teil aber auch verschleiert, wird nicht unbedingt laut gesagt, weil viele Konsumenten das ja eigentlich nicht haben wollen, einen echten Marderhund um den Hals herum. Es ist aber so, dass gerade die chinesischen Marderhunde zum Teil billiger sind als ein guter Wehpelz, sodass die einfach für einen Spottpreis verkauft werden und viele Konsumenten das nicht sich vorstellen können, dass ein echter Pelz so billig ist, weil es eben früher immer das absolute Luxusding war. Aber viele Verbraucher finden es eben auch nach wie vor einfach kuschelig und schön und machen sich nicht wirklich Gedanken darüber.
Es ist alles eine Frage der Perspektive und jetzt lassen Sie mal auf Ihre Perspektive blicken. Was haben Sie denn für eine Perspektive eingenommen? Kritisch oder eher so, oh, Pelz ist toll?
Also ich glaube, mit Pelz ist toll, das funktioniert heute nicht mehr. Also dazu steht unser Verhältnis zum Tier insgesamt, glaube ich, viel zu sehr auf dem Prüfstand, dass man das einfach noch so unbedarft sagen kann. Ne? Es ist einfach wunderschön und das tragen wir jetzt und den Tod nehmen wir dann eben mal so in Kauf. Also würde ich mir auch nie zu eigen machen, diese Position. Dennoch kann ich die Faszination verstehen, die man für diese wunderschönen Objekte haben kann und auch für das Kunsthandwerk, das die Kirschner dann leisten, wenn sie daraus eben auch ganz tolle Produkte machen. Das ist ja so die eine Seite. Und auf der anderen Seite steht natürlich das Leid und der Tod dieser Tiere und der massenhafte Tod, den wir ziemlich inakzeptabel finden. Also gerade das, was da in China im Moment passiert, wie da die Tiere gequält und gezüchtet werden, das geht überhaupt nicht. Dazu kommen die ganzen Umweltbelastungen, die durch die Zucht auch entstehen. Und wir haben ja mit Corona auch erlebt, welche anderen Bedrohungen da plötzlich passieren können, wenn dann da die Coronaviren mutieren, was ja dann zum Tod dieser ganzen Nerze in Dänemark geführt hat. Trotzdem kann man das nicht so ganz schwarz-weiß sehen, dass man sagt, Pelz ist insgesamt ganz furchtbar und die Alternativen, das sind dann die Wehpelze zum Beispiel, die sind ganz toll. Weil da haben wir natürlich die andere Problematik der Verschmutzung der Meere durch die Kunststoffe. Ne? Das ist gerade bei diesen Wehpelzen besonders kritisch, weil die eben mit diesen Fusseln besonders viel abgeben ins Wasser. Und es gibt eben auch solche Beispiele, wo man denkt, naja, dann ist das Pelztragen vielleicht doch besser als das andere. Da finde ich immer die Geschichte von dem deutschen Rotfuchs aus den deutschen Wäldern so, ja, erhellend. Es werden ungefähr 500.000 Rotfüchse jedes Jahr geschossen. Das wird gemacht, um die Population an Vögeln stabil zu halten, weil die sonst eben die Nester ausräubern und es einfach zu viele gibt in diesem, ja, kaputten Ökosystem. Und die Pelze oder die Felle von diesen toten Füchsen werden alle weggeschmissen, also mit ganz wenigen Ausnahmen. Und da frage ich mich dann doch tatsächlich, muss das sein? Soll man die wirklich alle vernichten und wegschmeißen? Und kann man nicht die verwerten, statt eben die gequälten Marderhunde dann weiter zu verarbeiten und dann an die Kapuzen zu machen? Es geht nicht unbedingt für die Entscheidung für und dagegen, sondern es geht darum einfach, wie man sein eigenes Konsumverhalten insgesamt einrichtet, dass man vielleicht einfach insgesamt weniger konsumiert, und zwar von beiden.
Frau Gottfried, vielen Dank auch für die ehrlichen und starken Worte am Ende. Mit Claudia Gottfried sprach ich über die Ausstellung Modische Raubzüge, die sie betreut hat.